bei der dicken Wurzel links.
Winnie, Tachchen. Was machst du denn hier unten? Wir sind doch oben in der schiefen Eiche verabredet, unsere Podcast-Folge aufzunehmen heute.
Ja, geh schon mal vor, Henrik. Ich hab zu tun. Die Weine vergrabe ich da beim Holunderstrauch.
Dann bis gleich. Ich geh schon mal die Leiter hoch. Ach, Elli, du bist schon da. Na, wie geht's?
Ja, danke, gut. Mit dem Hafenmuffkipf hatte ich für Willi mitgebracht, aber die ist ja gar nicht da.
Die ist noch da unten zugange und vergräbt Nüsse und Eicheln und was weiß ich was. Die kommt bestimmt gleich. Aber wir können ja schon mal loslegen, oder? Willst du heute mal alle, die zuhören, begrüßen?
Klaro. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
Winnies wilde Nachbarn.
Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
Bei uns geht's ja zurzeit um Tiere am und im Wasser. Und heute...
Lass da, Henrik, ich hab's eilig!
Boah, Winnie, hast du mich erschreckt?
Entschuldige, ich wohne hier. Und im Gegensatz zu dir werde ich hier auch den Winter verbringen. Und deswegen muss ich meinen Kobel da hinten jetzt auch weiter mit Moos auspolstern. Elli, könntest du mir mal eben helfen?
Ja, Willi, aber wipfen wir erstmal einen Keks?
Keine Zeit.
Oha, rette sich, wer kann. Hektisches Hörnchen bei Wintervorbereitungen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Bei uns geht's ja zurzeit um Tiere am und im Wasser. Und heute geht es um den...
Haliaetus albicilla, einen der größten Greifvögel Europas. Stattlicher Typ. Stechender Blick. Baut super Horst. Aber ich habe dafür jetzt wirklich keine Zeit, Henrik. Ich hatte da unten noch irgendwo ein paar Taubenfedern gesehen. Die hole ich mir jetzt noch.
Also Leute, hier ist es heute echt schwierig. Ich mach's kurz. Es geht um den Seeadler.
Boah, cool. Ich mag Seeadler. Die haben doch so eine riesige Flügelspannweite. Und außerdem sind die ja so majestätisch.
Das sind ganz, ganz majestätische Tiere. Ich war mit Vogelexperte Michael Tetzlaff von der Deutschen Wildtierstiftung unterwegs. Und wir haben im Wald bei Klepelshagen Seeadler gesucht. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so tief im Wald, weil der Michael mich quasi entführt hat und mich mit seinem Geländewagen also bestimmt 20 Minuten lang mitten in den Wald reingefahren hat, wo ich alleine niemals wieder rausfinden würde, weil wir hier ein Nest der Seeadler, ein Horst der Seeadler, wie es heißt, entdecken sollen. Ich sehe allerdings noch nichts. Michael, warum hast du mich jetzt genau hierher geschleppt?
Ja, wir stehen jetzt hier in einem typischen Seeadlerrevier, Brutrevier. Wir haben seit Jahren hier ein Pärchen und wir stehen jetzt hier in einem typischen Buchenwald, Buchenmischwald mit sehr altem Baumbestand. Und mitten in diesem Bestand, jetzt noch nicht zu sehen, befindet sich also der große Horst. Fachmann sagt Horst, das Nest des Seeadlers, und wir versuchen jetzt da mal hinzugehen.
Das heißt, wir gehen da rein, nähern uns dem Horst. Sind da jetzt Junge drin? Müssen wir vorsichtig sein? Was muss ich beachten?
Also eigentlich müssen wir vorsichtig sein. Wir sind mitten in einer Brutzeit. Die Jungvögel sind jetzt schon relativ groß. In dem Fall war in diesem Jahr leider kein Bruterfolg, sodass keine Jungvögel drin sind und wir ganz entspannt und ohne zu stören dorthin gehen können.
Okay.
Genau, das passiert. Sie brüten und dann gibt es verschiedene Verlustursachen, ob es das Wetter ist, Prädatoren, Raubtiere.
Wie sieht der denn aus? Weil es gibt ja auch ganz verschiedene Adler und wir suchen jetzt ja den Seeadler. Also wenn ich jetzt gleich mal versuche, wenn wir losstapfen, ein bisschen drauf zu achten.
Zu achten ist darauf, dass es, er ist schokoladenbraun, einheitlich gefärbt. Im Flug hat er diese brettartigen Flügel, ja, die sehr großen Flügel, eine Flügelspannweite von 2,40 Meter, nicht zu übersehen. Ganz typisch sind die fingerartigen Flügelenden sozusagen, die sind sehr typisch. Untypisch ist der lange Hals, der lange Kopf. Und der kurze Stoß, der Schwanz sozusagen. Ne? Das ist sehr auffallend.
Mit ganz schnellen Schritten geht der Michael jetzt voran. Man merkt wirklich, der kennt sich aus hier in dem Wald, wo für mich einfach alles grün ist und hügelig und riesige Bäume stehen. Das ist für den Michael, der hier jeden Tag arbeitet, echt sein Zuhause. Der kennt hier jeden Weg. und schleift mich quasi mit über diesen lehmigen, matschigen Waldboden, weil es doch sehr viel geregnet hat und man so ein bisschen aufpassen muss, wo man hintritt. So, jetzt ist der Michael stehen geblieben und wir verrecken uns beide die Hälse, weil wir in die Luft gucken. Ich weiß nicht, wie hoch ist diese Rotbuche, dieser riesige Nadelbaum, 50 Meter?
Nee, 30 Meter.
30 Meter, gut, okay, 30 Meter. Und wenn man da hochschaut, unten sind keine Äste dran, weil klar, da stehen zu viele Bäume links und rechts, da können sich keine entwickeln. Oben sind Äste und in diesen Ästen, da sieht man jetzt, ja, was ist das, so eine Art, so wie so ein schwarzer Korb. Das ist der, oder?
Das ist der Horst, richtig, genau, ja, so ist es.
Erzähl mal, wie der aussieht und woraus der gebaut ist, bitte.
Ja, das ist ein Horst, wie gesagt, der Fachmann sagt Horst dazu, ist ein Nest. Ja, und der ist gebaut aus großen Ästen, ja. Ja, wie so ein Korb, wie du schon gesagt hast, wird über Jahre genutzt vom selben Pärchen, wird jedes Jahr wieder neu gebaut, aufgebaut, sodass er eine erstaunliche Größe erreichen kann und auch wirklich sehr schwer werden kann. Also man kann sich das vorstellen wie ein Kleinwagen, so schwer kann ein Horst werden über die Jahre.
Aber das heißt, diesen Horst, den wir jetzt hier oben in 30 Metern Höhe sehen, den benutzt immer dasselbe Seeadlerpärchen oder verschiedene?
Nein, immer dasselbe Seeadlerpärchen. Die leben ja monogam. Das heißt, sie sind ein Leben lang, sind sie mit demselben Partner zusammen, brüten mit dem Partner.
Und woher wissen die das, dass das ihrer ist? Und dass dann, wieso kommen dann nicht andere und sagen, ja, dann nehmen wir den jetzt?
Sie haben ja eine Revierbindung, nennt man das. Also sie haben ihr Revier, sie haben ihr Horst. Aber es kann natürlich vorkommen, dass mal ein fremder Adler in dieses Revier eindringt und gerne dort brüten will. Und dann kommt es natürlich zu erbitterten Revierkämpfen. Das kann natürlich auch sein, klar. Aber in der Regel setzen sich meist die Reviervögel durch. Ne?
Ah, dann wird richtig, dann kämpfen die richtig, ja? Dann geben die sich richtig auf die Mütze.
Die geben sich richtig auf die Mütze, ja. Das kann sogar bis zum Tode führen.
Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, hier liegt natürlich jede Menge altes Holz im Wald. Stöcker, Stöckchen, Äste. Ist das sowas? Holen die sich das dann vom Waldboden und fliegen das da hoch? Oder wo kriegen die ihr Material her?
Genau, das ist das Material, was sie benutzen. Jetzt nicht vom Waldboden, weil man kann sich vorstellen, hier sind viele Äste, ist sehr dicht. Der Seeadler kommt da nicht runter. Das holen die sich meist in der Feldflur, in der offenen Feldflur vom Boden. Aber in den meisten Fällen brechen die das wirklich von den Bäumen ab. Also so in den Kronen, diese toten kleinen Ästchen, die im Flug brechen sie die ab und tragen die zum Horst. Genau. Und dann legt das Weibchen in der Regel so 2 bis 3 Eier in den Horst. Wird bebrütet so um die 40 Tage von beiden, von Männchen und Weibchen. Dann sind es noch mal so um die, ja, ich sag mal 90 Tage, wo die Jungvögel gefüttert werden in dem Horst. Und ja, eine Zeit lang bleiben die Jungvögel dann noch außerhalb des Horstes im Revier, werden hier noch außerhalb gefüttert und dann verteilt sich das irgendwann. Ne? Dann wandern die Jungvögel ab.
Ich würde natürlich auch total gerne auf unserem kleinen Ausflug hier mal echte Seeadler auch in Action sehen und fliegen sehen. Und jetzt stehen wir hier schon eine ganze Weile unter diesem Horst. Und also ich sag mal so, lieber Michael, hier sind sie nicht.
Nein, hier sind sie nicht. Das war mir vorher schon klar. Deswegen habe ich noch einen Plan B. Wir fahren jetzt zu einem großen See, wo viele Seeadler leben. Und da gehen wir jetzt mit euch auf die Suche und versuchen, einen Seeadler zu beobachten. Genau.
Juhu, ich bin dabei. Jetzt stapft der Michael schon wieder mit riesigen Schritten durch diesen Wald. Ich als Stadtmensch komme da gar nicht so schnell hinterher. Aber ich will doch mit zum See. Michael, warte! Michael, warte mal, hier liegt so ein Knochen, so ein weißer Knochen. Was hat das was mit den Seeadlern zu tun?
Das hat mit Sicherheit was mit den Seeadlern zu tun. Wir befinden uns ja immer noch unter dem Horst. Ja, ich heb dir mal auf, das ist, ja, ich denke, ein Knochen vom Stück Rehwild. Was er mit Sicherheit seinen Jungen verfüttert hat.
Fünf Eicheln bei der Wurzel, 3 Walnüsse beim Holunderstrauch.
Dieser Horst war wirklich so beeindruckend.
10 Haselnüsse rechts von dem Dachsbaueingang und 10 nochmal links davon.
Ein Nest mit fast 2 Metern Durchmesser. Oh,
also wo hatte ich die Bucheckern vergraben?
Will jemand noch Keks? Ansonsten sahen die nämlich alle.
Nur schade, dass es dort in Klebelshagen in diesem Jahr jetzt eben keine Jungen begeben.
Henrik, ich kann mich so einfach nicht konzentrieren.
Reg dich nicht auf, Winnie. Das ist schlecht fürs Herz. Nimm lieber einen Haselnusskeks. Dank ihres hohen Gehalts an ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien können Haselnüsse das Risiko von Herzerkrankungen reduzieren.
Okay.
Habe ich gelesen.
Her damit!
Das
ganze Nachdenken über meine Vorräte hat mich sehr hungrig gemacht.
Sag mal, sind jetzt alle satt und fertig mit anderen Dingen? Dann können wir vielleicht endlich mal über den Seeadler sprechen.
Ich sehe hier öfters mal einen vorbeifliegen. Der nächste See ist ja nicht weit. Ganz schöner Klopper, so ein Seeadler. Ich möchte dem nicht begegnen, wenn er mal nicht genug Fische im See fängt. Der hat ja riesige Flügel und riesige Krallen.
Ich habe Fotos gegoogelt. Unter einem Foto stand, der Seeadler ist der König der Lüfte. Warum eigentlich König?
Ha! Das googeln wir. Hab meine Boogie gestern geölt, damit sie den Winter gut übersteht. Sprich deine Frage mal hier rein, in die Bugelmaschine, Elli.
Warum ist der Seeadler der König der Lüfte?
Und da kommt auch schon die Antwort. Ich lese mal vor, ja? Der Name König der Lüfte könnte daher kommen, dass Seeadler keine natürlichen Feinde haben. Außerdem ist der Seeadler ein wahrer Flugakrobat. Mitten im Flug kann er sich auf den Rücken drehen und eine kurze Rolle in der Luft machen. Mit diesem Kunststück kann er Beutetiere von unten greifen. Er vollführt es aber auch während der Balz, um die Damenwelt zu beeindrucken.
Wow, Luftrolle. Klingt cool. Und hast du denn eigentlich auch einen Seeadler gesehen, Hendrik? Oder nur seinen Horst?
Hoffnungsloser Horst-Reporter Hendrik.
Na, der Keks tat dir ja gut, Winnie, was? Elli, ich habe einen gesehen. Tatsächlich habe ich sogar mehrere gesehen. Zusammen mit Michael bin ich nämlich ans Ufer vom Galenbecker See gefahren. Hört mal zu. Jetzt haben wir hier am Rand von dem See geparkt und gehen mal so ein paar Meter in die Richtung, weil der Micha gerade schon meinte, er hat da schon was gesehen. Jetzt sehe ich hier aber erstmal eine Menge Bäume, die in den Himmel ragen, als wenn sie tot wären und abgestorben. Gar kein Laub, nichts dran, nur die nackten Äste. Was ist das denn?
Das ist ein ehemaliger Wald, der geflutet wurde vor vielen Jahren. Diese Flächen wurden unter Wasser gesetzt und da sind die Bäume über die Jahre abgestorben. Und das nutzen die Seeadler gerne als Ruheplatz und sitzen in diesen mächtigen Kronen. Und wir haben jetzt hier einen entdeckt.
Du hast einen entdeckt? Ich habe überhaupt nichts gesehen.
Der ist noch ein bisschen verdeckt. Wir müssen uns ein bisschen ranschleichen, dass wir ihn nicht gleich verscheuchen. Wir versuchen mal ein bisschen näher ranzukommen.
Also man merkt, der Michael hat öfter mit Seeadlern zu tun. Ich bin total aufgeregt und denke, wo wohnen? Er sagt ganz ruhig, ja, da vorne, siehst du doch. Und jetzt müssen wir schon wieder einmal durch Pfützen warten und nähern uns eben diesem Wald. Der sieht fast ein bisschen gruselig aus, weil das eben einfach nur das kahle Gehölz ist. Nur die kahlen Äste und Stämme und sonst gar nichts mehr dran. Und jetzt schaue ich mir mal die Baumwipfel an. Da ist keiner, da ist keiner. Sehr, sehr windig ist es hier. Ihr hört das wahrscheinlich, wie der Wind hier durch das Schilf pfeift und zischt. Oh, jetzt sehe ich ihn auch. Der sitzt ja da ganz oben drauf. Und jetzt breitet er seine Flügel aus. Es ist nicht ganz so ein riesiges Exemplar, oder sind wir noch zu weit weg?
Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen rangepischt. Wir sind natürlich noch ziemlich weit weg. Aber ja, wenn du mal durchs Fernglas guckst, siehst du, wie groß der tatsächlich ist. Wenn du genau schaust, ganz typisch dieser ganz kräftige, bullige Körper.
Oh ja, was für ein starkes, majestätisches Tier, ne?
Richtig, ja. Das ist wirklich ein majestätisches Tier, wie er da in dieser Krone sitzt, in den toten Bäumen. Es gibt ein sehr schönes Bild ab. In dem Fall ist es ein Jungvogel. Das erkennt man daran, dass er sehr dunkel ist. Die Altvögel haben ja so ein schokoladenbraunes Gefieder wie so eine Milchschokolade, sag ich mal. Und die Jungvögel, die noch nicht ausgefärbten, haben etwas dunkleres Gefieder wie eine Bitterschokolade sozusagen. Und jetzt fliegt er ab.
Mein Gott, jetzt sieht man erst, wie groß der ist und wie geschmeidig das aussieht. Wie der links, rechts die beiden Flügel in so gleichmäßigen Schlägen nur 3-4 Mal schlägt und dann weiter gleitet. Und zack, ist er jetzt auf dem nächsten Ast gelandet. Guck mal, da vorne ist doch noch einer, oder? Der da direkt über dem See fliegt?
Ja, danke, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, der ist jetzt abgeflogen und das ist jetzt ein Altvogel. Das ist schön, dass wir beide jetzt mal haben. Der fliegt jetzt ab und da sieht man ganz eindeutig den weißen Stoß, die weißen Schwanzfedern. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das ein adulter Vogel ist. Das heißt, er ist älter als 4 Jahre alt. Seeadler werden so nach 4 Jahren geschlechtsreif. Und bis sie geschlechtsreif sind, haben sie dieses Jugendgefieder. Der Experte sagt immatur.
Wenn ich das richtig sehe, dann habe ich das Gefühl, der eine Seeadler, der dreht seine Runden über dem See und der andere sitzt auf dem Ast und schaut so auf den See runter. Ich würde laienhaft sagen, na, die gucken doch nach Fischen, die gucken doch nach Beute.
Richtig, ja, wir haben hier große Wasserflächen und damit auch viele, viele Fische, Hauptnahrung des Seeadlers. Und die nutzen natürlich diese alten, toten Bäume hier als Ansitzwarte. Und von da aus können sie das Wasser überblicken und jagen von dort aus sozusagen die Fische, genau. So wie alle Greifvögel haben auch die Seeadler sehr scharfe Augen, können sehr gut gucken. Man kann das ein bisschen mit dem Fernglas vergleichen. Sie können wirklich ihre Beutetiere, ob es ein Fisch ist oder eine Maus oder was auch immer, sehr gut sehen aus fast 2 Kilometer Entfernung. Also man kann das wirklich mit dem Fernglas vergleichen. Ja.
Toll, Augen wie ein Fernglas. Wie alt werden die?
In der freien Wildbahn werden sie gar nicht so alt. Sie können alt werden, also gerade in Gefangenschaft können sie bis zu 30 Jahre alt werden. Aber in der freien Wildbahn, wo ja viele Gefahren warten, sage ich mal, werden sie so bis zu 20, 24 Jahre alt, genau, ja. Also sie haben eigentlich keine natürlichen Feinde. Der einzige Feind, der ihnen gefährlich werden kann, ist der Mensch. Das ist so. Insbesondere in neuerer Zeit die Windkraftanlagen. Das ist ein Riesenproblem für die Adler. Das Verkehrsaufkommen, der Schienenverkehr, die Bahn, das sind so Probleme. Da gibt es viele Todesfälle, aber auch durch Bleivergiftung. Ja, in der Jägerschaft wird viel Blei verwendet, in der Munition. Und das gelangt eben in die Nahrungskette der Tiere. Und das nehmen die Seeadler auf, weil die eine sehr scharfe Magensäure haben. Sie können diese Bleipartikel zersetzen und das gerät in die Blutbahn. Und daran sterben auch viele Seeadler, ja.
Wir sind jetzt hier noch mal ein kleines Stückchen weitergefahren, den See entlang, weil der Michael zu mir gesagt hat, ich muss dir noch was zeigen, aber dafür muss ich das Spektiv mit aus dem Auto nehmen. Und jetzt hat er hier so ein Dreifuß, so ein Gestell aufgebaut und obendrauf ist ein Ding, das sieht aus wie ein riesiges Fernrohr. Und wahrscheinlich ist es einfach ein riesiges Fernrohr. Und Spektiv ist euer Fachjargon.
Genau, der Fachmann sagt Spektiv, aber du hast recht, es ist ein ganz normales Fernrohr. Wir haben direkt vor uns einen völlig frei einsehbaren Horst. Geradezu sieht man diesen Riesenhorst dort in der abgestorbenen Eiche. Und wir haben das Glück, dass da ein Jungvogel drin sitzt.
Oh, ist das ein starkes Fernrohr. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich da jetzt durchgucke mit dem linken Auge, dann sehe ich tatsächlich dieses riesige Nest, diesen riesigen Sack, wenn man so möchte. Und da drin sitzt oben ein kleiner Seeadler und schreit nach Futter.
Der ist jetzt fast ausgewachsen und jetzt an der Zeit, der kann schon fliegen. Der ist mit Sicherheit flügge, sagt der Fachmann. Und der wird sich jetzt schon außerhalb des Horstes bewegen, wird jetzt noch ein paar Tage oder ein paar Wochen von den Alten gefüttert und wird dann das Revier verlassen und sein eigenes Leben führen.
Mich freut vor allen Dingen, was du erzählt hast, dass er nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, dass sich die Population erholt, es immer mehr Seeadlerpärchen gibt und die auch Junge bekommen, weil so ein anmutiges und schönes und starkes Tier, das wäre wirklich zum Weinen, wenn das ausstirbt. Also toll, dass wir mal so ein paar aus nächster Nähe betrachten konnten und ganz vielen Dank für diese Tour, Michael.
Ja, bitteschön. Gern geschehen.
Also Seeadler sind wirklich mega, oder? Ich glaube, die haben mich auch so beeindruckt, weil die einfach so mächtig wirken in der Luft.
Ja, und die können ja auch so coole Luftrollen machen, so mitten in der Luft sich auf den Rücken drehen. Richtig cool.
Du hättest mir ruhig mal ein paar Adlerfedern mitbringen können, Hendrik. Ich brauche noch ein bisschen Polsterung für meinen Kugel. Schnauf. Die Taubenfedern haben nicht gereicht. Mehr Moos muss her. Platz da!
Ja, Winilein, warte. Wie wär's mit meinem Schal? Kannst du den gebrauchen?
Mhm. Oh, der sieht schon sehr kuschelig aus. Könnte ich ihn wohl ein paar Monate leihen?
Na klar doch, du bist doch meine Freundin und es wird bestimmt zugig hier im Winter in der schiefen Eiche.
Schön weich.
Ja, Während Winnie das Baumhaus jetzt mal winterfest macht, verabschiede ich mich schon mal von allen, die zugehört haben. Das war die 6. und letzte Folge zu Tieren am Wasser. Und wir machen jetzt auch erstmal Winterpause. Schreibt uns aber gerne, wie euch der Podcast gefallen hat, was ihr super findet, was wir anders und besser machen sollen. Schreibt an podcast@deutschewildtierstiftung.de.
Ich komme dich ab und zu besuchen, Winnie, und bring dir ein paar Haselnusskekse vorbei.
Danke, Elli, du bist lieb. Könntest du auch ein paar Walnüsse mitbringen?
Klaro.
Und wenn du irgendwo einen Regenwurm findest oder Bucheckern, Samen.
Komm, wir sagen noch Tschüss.
Ciao.
Macht's gut.
Tschüssi mit Küssi.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schall Ultras. Reporter Henrik Schröder. Winnie Annette Frier. Produktion Christoph Schrag. Musik Tapani Gradmann. Redaktion und Skript Studio 3, Vanessa Löwel und Anna Bilger.